der Movie Break Trash Cast. Der einzige Podcast mit räudigem Stallgeruch. Nur echt mit Carlo, Kühne und Jacko.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Trash Cast. Mein Name ist Kühne und wie immer dabei der gute Jacko. Hi Jacko.
Hallo zusammen.
Und der gute Carlo. Hi Carlo. Hallo. Ja, heute wird es abenteuerlich. Wir haben uns die Quarterman-Reihe ausgesucht. Ich glaube, Carlo, du hast dir die ausgesucht,
ja,
oder?
Ja, schon vor längerem habe ich die Idee. Das wäre doch mal was als Double Feature.
So, und hier sind wir nun mit zwei Filmen aus den Canon-Studios. Ich kürze es mal ab, wenn ich gleich die Frage stelle, wann habt ihr die Filme das erste Mal gesehen? Ich habe sie jetzt zur Aufnahme das erste Mal gesehen und werde dann im Cast selber berichten, wie sie auf mich wirkten. Aber Jacko, wie war es denn bei dir? Kanntest du die Quarterman-Filme schon vorher oder hast du die jetzt auch das erste Mal gesehen?
Natürlich kannte ich die schon vorher, denn ich bin ja ein Kind der frühen 80er und ich bin damals halt aufgewachsen mit drei bis fünf Fernsehkanälen. Also ja, ne, ich hatte ja am Anfang nur ARD, ZDF und da ich aus dem Norden komme, den NDR. Und dann kam ja in den 80ern Sat.1 und RTL dazu. RTL Plus damals noch. Und Quarterman gehörte damals zum Repertoire von RTL Plus. Den haben die da, die beiden Teile, haben die dann so Ende der 80er schon zum Primetime rausgehauen. Sat.1, die hatte immer die Hand auf Indiana Jones. Also die waren damals noch die cooleren. Und RTL hat dann Quarterman. Und da habe ich die dann so als Grundschulkind gesehen. Und damals fand ich die halt auch ziemlich cool, weil, ich war 8, 9, 10 und da passen die Filme dann ganz gut rein, wenn man noch nicht so viel vorher gesehen hat und vor allem Indiana Jones vielleicht noch nicht gesehen hat. Und ich glaube, seitdem habe ich sie auch nicht mehr gesehen und mir vor, weiß ich nicht, 2 Jahren mal diese Blu-ray-Box jetzt zugelegt, aus Nostalgiegründen, aber sie auch jetzt erst für den Podcast wiedergesehen. Und ich hatte richtig Bock drauf, mir die mal wieder anzugucken, obwohl mir schon klar war, naja, so richtig gut werden die beiden nicht werden. Aber mal schauen, vielleicht war meine Erwartungshaltung auch falsch und wir reden hier über zwei verkannte Meisterwerke. Wir werden sehen.
Und Carlo, wie war es bei dir? Du kanntest sie doch bestimmt schon vorher,
ja,
oder?
Ich kann sie auch aus dem Fernsehen. Die liefen ja mindestens einmal im Jahr auf RDL damals in den 90ern. Wie Jacko ja schon gesagt hat, Sat.1 hat damals immer Indiana Jones ausgestrahlt und auf RDL liefen immer die Quarterman-Filme. Oder auch mal auf Pro7 dann später, irgendwann Mitte der 90er. Daher kenne ich sie.
Ich verordne die irgendwie auf Kabel 1. Ich weiß nicht warum, aber ich hatte immer das Gefühl, dass in meiner Fernsehzeitung stand, die liefen auf Kabel 1.
Na gut, das ist die Randfolge. Früher war es RTL und Sat.1, weil die hatten ja nichts. Dann kam Pro7 und irgendwann kommt es dann auf Kabel 1. So ist es ja auch normalerweise. Da gab es ja auch RTL 2 noch nicht, sonst wäre es halt RTL 2 gewesen.
Ja, ich bin jetzt sehr gespannt, ob das auch so ein bisschen... ob die Bewertungen später so ein bisschen auch auf die Nostalgie-Schiene gehen, weil ich jetzt auch noch mit einem Kumpel gesprochen habe und der fragte auch, was habt ihr denn als nächstes? Ich sage, ja, wir machen Quarterman. Oh, als Kröte fand ich die so toll. Und er sagt aber auch, ja, seitdem habe ich die nicht mehr gesehen. Und
ja, ich glaube, so geht's den meisten. Ne, die haben die damals als Kinder gesehen und keiner hat wahrscheinlich getraut, sich die nochmal anzugucken, weil sie genau wussten, könnte schwierig werden.
Ja, und ich sag mal, der Abenteuerfilm selber, ja gut, du hast ja noch Indiana Jones und dann hast du ja noch hier den mit dem Michael Douglas, die beiden, die ich aber auch sträflicherweise bisher noch nicht gesehen habe.
Oh,
also,
ja.
Gibt's ja auch gar nicht so viel.
Ja, gibt's schon, aber nicht so prominent gefeatured. Und in den 80ern, das waren ja auch so die letzten großen Ausläufer. Also Indiana Jones natürlich das ganz große Ding. Dann gab es ja die Juwel vom Nil und Jagd auf dem grünen Diamanten, was du meinst, mit Michael Douglas und Kathleen.
Ja, genau. Hm? Genau.
Da kenne ich tatsächlich auch nur den ersten, aber auch erst vor ein paar Jahren gesehen. Der ist halt auch ganz gut. Damals bestimmt ein Knaller, heute ist das halt so, ja, ist okay. Ne? Und halt Quarterman und danach wurde es wirklich ein bisschen dünner und alles andere ist halt wirklich sehr, sehr B-Movie-lastig. Also so Abenteuerfilm war ja dann eher so in den 50ern, so ein Ding, vielleicht auch 60er, aber ja, so die richtig großen Dinger, das ist eigentlich Indiana Jones. Also die ursprüngliche Trilogie. Die das so auch ein bisschen auf so ein A-Klasse-Level gehievt haben. Sonst war das ja immer so B-Movie.
Ja. Ja. Aber generell, Carlo, wie stehst du denn zu dem ganzen Genre Abenteuerfilm und vielleicht auch Indiana Jones? Ist das sowas, was dich anspricht, oder?
Ja, logisch.
War das jetzt eine Qual, sich in dieses Subgenre zu begeben?
Also Indiana Jones gehört die gesamte Reihe zu meinen absoluten Lieblingsfilmen für immer und ewig.
Auch 4 und 5? So natürlich, ja, ist das nicht. Also deswegen frage ich.
Die sind natürlich etwas schlechter als 1 bis 3, aber die Schellen, die beiden Teile bekommen haben, also der 4. ist jetzt mit den Jahren gewachsen, den 5. muss ich noch ein paar Mal gucken. Die haben natürlich ihre Schwächen, aber ich finde es bei beiden nicht so mies, wie es gemacht wird. Und 1 bis 3 sind absolute Meisterwerke. Aber ja, das Genre, ich find's klasse. Ich habe gerne immer solche Filme geguckt, auch die aus die 50er und 60er. Und Quatermain, ja, das waren halt die Rip-Offs, die dann kamen, weil Indiana Jones so erfolgreich war. Quatermain ist ja Canon und ist natürlich mehr B-Movie, aber wir werden jetzt drüber reden, beide Teile, weil da steckt schon trotzdem Geld drin, also vom Produktionsdesign und wie die alle gemacht sind, die beiden Teile, kann ich gleich vorwegnehmen, bin ich doch etwas überrascht gewesen nach der langen Zeit, wo ich es jetzt nicht gesehen habe, dass die eigentlich so gut handwerklich ausschauen, tatsächlich.
Ja, das muss ich auch gleich sagen. Also gerade für Canon-Verhältnisse ist das erstaunlich, wie beide Filme aussehen und was die auch für Szenen teilweise drin haben. An manchen Momenten merkt man, das ist halt nicht so optimal. Aber so generell, das wurde ja auch alles in Zimbabwe gedreht, also an, sag mal, Originalschauplätzen in Anführungszeichen und ganz viele Massenszenen mit echten Menschen und so. Das ist schon ein hoher Aufwand, gerade für das, was Canon sonst teilweise gemacht hat. Das muss man schon, da muss man schon gut vorziehen. Also billig ist das nicht in vielerlei Hinsicht.
Ja, dann lass uns doch mal direkt einsteigen in den ersten Teil. Quatermain auf der Suche nach dem Schatz der Könige. Umständlicher geht's auch nicht. 1985 gedreht von J. Lee Thompson. Und weil ihr sagtet, da steckt Geld drin. 11 bis 12 Millionen hat das Ganze gekostet, aber an den Kinokassen nur 15 Millionen eingespielt. Wobei ich mir da nicht ganz sicher bin, ob das tatsächlich weltweite Zahlen sind oder ob das der US-Box-Office ist. Ja, erstmal gewagtes Budget eigentlich für so eine Art von Film, wo man ja eigentlich sagen muss, gut, es gab Indiana Jones, aber das Genre war ja eigentlich tot.
Ja.
Habt ihr vorher schon mal was von dem Regisseur gesehen?
Ja, klar.
Ich war ein bisschen erstaunt, als ich in die Vita reingeschaut habe mit Planet der Affen 4 und 5.
J. Lee Thompson hat einen Köder für die Bestie gemacht, das Original zu Kap der Angst. Grandioser Film, einer der besten Thriller aller Zeiten.
Und Death Wish 4, wenn ich mich jetzt nicht täusche?
Ja, das war das Problem. Der hat halt in den 60ern wieder dieses Meisterwerk abgeliefert. Dann in den 70ern ist er schon so ein bisschen in diese B-Movie-Dingens gekommen. Und ja, in den 80ern war so ein Fall wie Tobe Hooper, also unter Canon-Vertrag. Und hat dann halt Death Wish 3 und 4, glaube ich, gemacht. Und hier Feuerwalze mit Chuck Norris. Und so ein Krams. Also das war dann halt eher so, ja, so gealterter Ex-Top-Regisseur, der dann eben für Canon seine Brötchen verdient.
Michael Winner hat, glaube ich, der hat einen dritten gemacht, da bin ich mir sicher, aber er hat nur einen vierten gedreht.
Ach ja, schon, Michael Winner hat den dritten gemacht, ne? Wie auch die ersten beiden, aber damals doch den zweiten auch schon für Canon, ne? Meine ich. Und J.D. Thompson hat den vierten gemacht, der hat auch mal Feuerwalze gemacht für Canon. Also die waren dann beide so Michael Winner, Tobe Hooper und J.D. Thompson, das waren so diese drei, sag ich mal, ausgemusterten tendenziellen Top-Regisseure, die dann eben für Canon gearbeitet haben.
Genau.
Ja, und gucken wir in den Cast rein. Wir haben Richard Chamberlain als eben zu den titelgebenden Alan Quatermain und eine Sharon Stone, die aber, glaube ich, noch am Anfang ihrer Karriere stand.
Ja.
Und der dritte bekannte Name natürlich John Rhys-Davies.
Ja.
Ich mir noch dachte, der macht wirklich in allem mit.
Aber auch da schon die Brücke zu Indiana Jones nochmal geschlagen, ne?
Ja, klar. Und, ja, und der Cast.
Und Herbert Lohm. Nicht zu vergessen, Herbert Lohm als ja nicht Nazi, weil er spielt ja ein bisschen vor Indiana Jones, ne? Aber das ist halt so der kaiserliche deutsche Scherge, halt auch so der deutsche Bösewicht halt.
Was sagt er denn zum Cast? Also glaubt, Carlo, findest du, dass Richard Chamberlain als Abenteurer passt? Kann er mit Harrison Ford mithalten? Oder?
Also die Besetzung in dem Film ist so ein Ding, wo man mal ausführlich noch drüber sprechen müsste. Richard Chamberlain, naja, gut, als Abenteurer. Ich meine ja, Richard Chamberlain war jetzt ja nie der Megastar. Man hat ihn gekannt, hauptsächlich dann durch die Dornenvögel, aber der war für mich immer eher so jemand, ja, der gehört auf die Bühne, Shakespeare spielen oder halt ernste Rollen performen, was er ja eigentlich auch hauptsächlich in seiner Karriere gemacht hat. Also er war ja nie so der Popcorn-Kino Schauspieler. Aber hier, ja, es ist interessant. Ich finde ihn eigentlich so jetzt in dem ersten Teil, seine Performance ist wie, als wenn er nicht so richtig weiß, wo er sich befindet, aber er liefert irgendwas ab. Und ich finde es auch stellenweise herrlich überzogen und absolut absurd stellenweise. Also nie im Leben ein Harrison Ford Konkurrent, aber auf seine Art interessant, komisch.
Ja, ich finde ja, dass irgendwie alle nicht so richtig wussten, was sie da spielen. Also es wirkte so ein bisschen irgendwie wie Looney Tunes, was sie dann da abgefeuert haben. Also ich weiß, ich kann mich mit dem Chamberlain nicht so anfreunden in dieser Rolle. Und über die Schauspielkünste von Sharon Stone, ich möchte der Dame nicht zu nahe treten, aber das war nix. Da war wirklich gar nix.
Oh, da möchte ich fast ein bisschen reingrätschen. Also, ich finde ja, Sharon Stone hat eh ein bitteres Los gezogen, weil ich glaube, wir haben sie jetzt schon zum vierten oder fünften Mal im Trashcast. Die ist sehr oft vertreten. Weil sie echt auch eine scheiß Rollenauswahl oft hatte. Aber ganz ehrlich, das war am Anfang ihrer Karriere. Die hat, glaube ich, einfach Anfang der 80er angefangen, mal irgendwie in Filmen aufzutreten. Und bis Anfang der 90er kannte sie kein Schwein, ne, weil sie immer nur sowas gespielt hat. Ich finde sie im ersten Teil jetzt gar nicht so verkehrt. Ich finde sie im zweiten Teil deutlich besser sogar, muss man ganz ehrlich sagen. Weil was ist das auch für eine Rolle? Was soll sie da machen? Ne? Das ist halt so, sie hat eine Leinwandpräsenz und ich finde, man sieht, sie hat so Star-Appeal. Also sie sieht wie jemand aus, wo man denkt, mit der könnte man was machen. Und das kommt so ein bisschen auch schon durch. Ich finde, sie ist das geringste Problem, wenn man da den Cast anguckt. Also Richard Chamberlain, also ganz ehrlich, das ist die komplette Filmbesetzung vom Herrn. Ich hatte es ja schon mal, wir haben ja schon mal kurz vorher gechattet über den Film und ich wiederhole das, was ich damals gesagt habe. Ich finde, Richard Chamberlain sieht aus wie so ein Dorfpastor, der direkt nach dem Konfirmationsunterricht einfach so zum Fasching gegangen ist und sich als Indiana Jones verkleidet hat. Der Typ ist so bieder und so spießig und so uncool. Also wenn du... Können wir mal den Elefant im Raum ansprechen, haben wir ja auch schon. Ich meine, das ist ein ganz, ganz dreistes Indiana Jones Rip-Off. So. Also ich meine, klar, von Quatermain, das gibt's eine literarische Vorlage, so. Also haben wir sich einfach so ausgedacht. Aber natürlich gibt's diese Filme nur, weil Indiana Jones Teil 1 und 2 so durch die Decke gegangen sind. Und da wollte Ken auch so ein Stück vom Kuchen haben. Dann machen die dann auch so einen Film. Und dann Richard Chamberlain zu casten. Mit Harrison Ford, das ist ziemlich einer der coolsten Leinwandleute, die es überhaupt gibt, speziell als Indiana Jones. Und das ist hier so die uncoolste, spießigste Gegenvariante, die es überhaupt geben kann. Also, das ist so, boah. Also, nichts gegen Richard Chamberlain per se. So, aber das geht doch nicht. Also, das ist doch kein Abenteurer. Das ist wirklich so, das ist, wie ich schon gesagt habe, wie so ein Dorfpastor. Also, so der, meine Fresse, ist das langweilig. Und der kann sich auch alle Mühe geben, aber der wirkt auch nicht mal im Entferntesten cool. Sorry, das ist die Fehlbesetzung von Herrn.
Ja. Hallo? Er ist fehlbesetzt, habe ich ja schon gesagt. Aber es ist erstaunlich unterhaltsam, dem zuzugucken, wie er da vor sich hin spielt. Oder
und was
er sich abzappelt.
Was ich halt auch finde, wenn wir gerade diese Diskrepanz haben zwischen ihm und Sharon Stone. Bei Sharon Stone sage ich, die sieht schon ein bisschen aus wie ein Star. Die hat sowas. Die hat so eine Präsenz. Die hat so ein bisschen Feuer. Was Rassiges. Und genau das hat er halt überhaupt nicht. Und die haben auch gar keine Chemie. Weil die spielen ja auch dieses...
Nein.
Dieses Couple, was sich so ein bisschen annähern soll. Also was sie ja auch tun. Facto. Aber auf der Leinwand kriegt man davon gar nichts mit. Die könnten auch Bruder und Schwester sein. Und genauso eklig und komisch fühlt sich das dann auch irgendwie an, wenn die dann irgendwie miteinander anbandeln.
Also als sie sich zum Schluss geküsst haben, habe ich wirklich noch gedacht, wo kommt das denn jetzt her? Also,
ja, genau.
Es ist natürlich vollkommen klar, dass die sich am Ende des Tages kriegen, sodass der Abenteurer dann die schöne Frau bekommt.
Ja, aber es deutet vollkommen sich so gar nicht an in ihrer Chemie. Weißt du, was ich meine? Das ist so gar nicht. Ne?
Das ist so, Ich habe ja sogar gedacht, dass ich den falschen Film eingelegt habe. Also ich habe mir auch jetzt für die Podcast-Aufnahme diese Quarterman-Box bestellt. Und hab den Film reingelegt und wie gesagt, ich kannte die gar nicht. So, und auf einmal sind die beiden dann, die laufen da lang und tun so, als ob die sich schon monatelang kennen. Und er macht dann da so eine frauenfeindlichen Witzchen. Und ich dachte, Moment mal, habe ich jetzt was verpasst?
Ja, genau.
Müsste ich jetzt nicht irgendwie eine Story bekommen, wie die sich, also warum sie da ist oder warum die jetzt gerade eben gemeinsam da durch den Dschungel rennen oder so? Nö, damit hält sich Kennen nicht auf. So, das muss nicht sein, das ist jetzt einfach so.
Das ist ja mein ganz großer Kritikpunkt am ersten Teil. Also damit steigen wir da gleich schon mal ein. Weil man muss sagen, der erste Teil ist eigentlich relativ unterhaltsam. Der hat ein Megatempo. Ne? Da geht's von vorne bis hinten, passiert eins auf andere. Da wird ein Setpiece als nächste gereiht. Nur Action, Action, Baller, Baller, Baller. Aber es gibt überhaupt gar keine Exposition. Also das fängt an, da sind einfach Richard Chamberlain und Sharon Stone random irgendwo in Afrika. Und du erfährst so am Rande in den ersten 5 Minuten, Sharon Stone sucht ihren Vater und die suchen halt irgendwie einen Schatz. Und das ist es auch. Aber wie du schon sagst, du weißt gar nicht, wer sind die, warum sind die da, was ist da los? Und du wirst sofort in die erste Action-Szene geschubst. Und das ist vom Tempo natürlich ganz geil, weil der Film ist alles, aber nicht langweilig. Da passiert immer irgendwas. Und so geht das bis zum Ende durch. Aber letzten Endes hat der eine Geschichte, die ist... Also wenn man das aus Narrativ runterbricht, ist es eine Katastrophe. Weil du hast gar keine Einleitung. Du wirst nur von A nach B nach C nach D bis zum Z durchgejagt. Und am Ende ist er einfach vorbei. Das ist, ja, wie gesagt, es ist nicht langweilig. Das ist das genaue Gegenteil von langweilig. Aber du wirst überhaupt nicht bei der Hand genommen. Du hast gar keine Chance, dich mit Figuren irgendwie zu identifizieren. Die können gar nicht eine Entwicklung zueinander aufbauen, weil es einfach nur eine Aneinanderreihung von Szenen ist.
Ja, also.
Ja, und die erste Actionsequenz ist ja quasi schon aus Indiana Jones geklaut auf dem Markt, ne?
Ja, genau.
Ja. Nee, aber das ist wirklich so. Also ich war erstaunt, wie rasant der da durch die 95 Minuten da durchjagt. Ein Action-Setting sondersgleichen. Also da kommst du gar nicht zur Ruhe. Aber ich meine, da zwischendrin ein bisschen so eine Handlung und wie stehen die Personen zueinander und so weiter. Hätte dem Film sicherlich gut getan. Und du merkst irgendwie...
Ja, aber das gibt's ja wirklich gar nicht.
Das gibt's irgendwie.
Also ich konnte dem nicht ganz folgen, was jetzt da überhaupt das Ding ist. Dann ist sie rein zufällig bei irgendeinem Antiquariat, weil sie ja geflohen ist vor den Schergen auf dem Markt. Aber das ist jetzt auf einmal eine wichtige Figur. Und die sagt nur, ja, es gibt einen Schatz. Ach so, ich dachte, das wusstet ihr schon vorher. Aber jetzt hier und da. Und plötzlich bist du schon wieder da raus, weil sie dann wieder aufeinander schießen. Und ich meine, ich habe da ja per se nichts gegen. So, kann ja nicht genug Action geben. Aber da war es mir tatsächlich, also so vielleicht 1-2 Minuten mal Ruhe, um dem Zuschauer zu erklären, was dort passiert, wäre schon schön. Und ich habe auch nicht das Gefühl, also es gibt ja auch so Filme, da wird so in den Actionsequenzen, wird dir quasi so die Handlung erzählt. Aber hier irgendwie... Ja, dann ist dieses und jenes, ach ja, ein Vater. Ich glaube, die haben den Vater auch dann irgendwann vergessen, bis in den letzten 5 Minuten, wo er dann plötzlich nochmal auftaucht. So, hä, okay. Ja, stimmt, da war ja was. Und er ist sehr, 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 sehr zügig.
Ja, ein schönes Gegenbeispiel, was wir auch im Trashcast hatten, war die Piratenbraut dazu. Der haut ja auch ein Setpiece nacheinander raus. Eine Action-Szene auf die andere. Aber da wird trotzdem noch zwischendurch die Geschichte erzählt. Ja. So, eine Geschichte, die für einen B-Movie reicht. So, der ist ja auch sehr identisch, auch so diese Dynamik zwischen der männlichen und der weiblichen Hauptfigur und hier und da. Und das hier ist wirklich nur, wir reihen eine Szene an die nächste, die zwar für sich genommen ganz gut gemacht ist und so und die dich auch unterhält und die immer dafür sorgt, dass du irgendwie am Ball bleibst, aber letzten Endes bekommst du gar keine Geschichte.
Nee. Nee, und also mir, ich habe sie ja jetzt das erste Mal gesehen, ich habe sie komplett ohne die nostalgische Brille gesehen, weil ich sie ja als Kind eben nicht gesehen habe. Ich bin ja bei euch, es passiert immer was, der Film ist nie langweilig, aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, das ist alles so mittelgut. So die ganzen Action-Set-Pieces, die sind okay.
Das ist okay,
weil
ja.
Du siehst es eben auf diesem orientalischen Markt. Ich finde die Szene im ersten Indiana Jones, die finde ich super. Und hier ist genau das Gleiche, aber es ist so, es ist träger. Es ist einfach so, Oder dann gibt's doch auch diese Action-Sequenz auf dem Zug. Und normalerweise, ja, wenn irgendwie Action-Sequenzen auf einem Zug oder auf einem Lastwagen sind, bin ich dabei, finde ich per se immer gut. Da war sie nicht schlecht, aber die war auch so, man hat nie dieses Gefühl von Geschwindigkeit, von Gewicht in dem Ganzen. Das ist alles so ein bisschen, ja, als würde so ein Leinwandtheater sowas aufführen, weißt du?
Ja,
so, der Zug, der fährt auch nur genauso schnell, dass ich dachte, ja gut, wenn da einer runterfällt, wird ihm schon nichts passieren.
Ja, es fehlen auch so diese coolen, ikonischen Momente, also bei dem Moment in Indiana Jones auf dem Markt, was du meinst, da gibt's ja diese legendäre Szene mit diesem Säbelschwinger und Indy knallt dann einfach mit seiner Pistole ganz herzlich weg, ganz trocken. So, das ist halt eine super ikonische Szene und sowas gibt's ja halt auch nicht.
Ja, und wie gesagt, ich bin ja immer noch der Ansicht, jetzt wo ich ihn gesehen habe, Mission Impossible 8 hat von Quartermain geklaut, weil es ja noch diesen Kampf auf dem Doppeldeckerflugzeug gibt, der ja an sich, das ist ein cooles Setting, aber auch da, das war alles so ein bisschen, weiß nicht, ob es an der Regie lag, weil der kann das ja eigentlich, das ist ja kein schlechter Regisseur. Aber irgendwie fehlt es da so an Impact, wie ich finde.
Ja, aber gerade die Szene ist ja bezeichnend dafür, da stößt man an seine Grenzen, weil die Szene sah scheiße aus. Also, weil da muss man halt mit Spezialeffekten irgendwo ein bisschen arbeiten, ne, vor Greenscreen und so. Der Film sieht halt immer ganz gut aus, wenn es so halbwegs authentisch wirkt. Das meinte ich ja, vom Aufwand ist der Film gar nicht schlecht für das, was er ist. Aber da haben sie natürlich nicht in der Luft gedreht, logischerweise. Und da sieht es auch echt kacke aus.
Ja, gut, aber.
Also da stößt er massiv an seine Grenzen.
Naja.
Das wäre, glaube ich, besser gewesen, hätte man das rausgenommen.
Ja, aber es ist auch schon wieder, sind die 80er. Ich denke, das ist trotzdem, bewegt sich das alles noch auf ein Level, wie es halt so tricktechnisch in den 80ern gut möglich war. Ich denke, viel, viel besser hätte es das nicht hinbekommen können. Natürlich haben andere große Hollywood-Filme da noch ein besser die Stunts und Actionsequenzen verarbeitet. Aber es ist, ich find's eigentlich schon sehr, sehr gut und sehenswert gemacht.
Ja, zumindest muss ich hier sagen, dass ich mich an ein paar Actionsequenzen erinnern kann, wenn wir gleich über Teil 2 sprechen, den ich vorgestern gesehen habe. Da kann ich mich an gar nichts mehr erinnern. Und hier muss ich ihm wenigstens lassen, dass ich mir diverse Set-Pieces einfach behalten kann. Wie gesagt, das ist alles so. Das ist so mittelgut, aber irgendwo, ja, okay, ich verstehe, was sie wollten. Und das muss ich dem Film einfach anrechnen.
Ja, sie wollten in erster Linie natürlich bei Indiana Jones abgreifen. Also das haben wir schon mehrfach erwähnt, aber das ist einfach so. Das ist halt sehr eindeutig. Was auch ein bisschen auffällt, ist dieses, gut, das war in den 80er Jahren halt auch so. Und heutzutage ist das immer noch eine größere Baustelle als damals. Natürlich ist das auch so ein bisschen kulturell schwierig, was da gemacht wird. Ne, da gibt's ja auch so diesen, ich will jetzt nicht sagen Bimbo-Nebendarsteller, der mal so ein bisschen dumm immer rüberkommt. Und dann, natürlich gibt's da auch ein Kannibalenvolk, die dann irgendwie in den Kochtopf werfen und so. Ja.
Also es war auch noch ein Kochtopf.
Ja.
Also, das war ja das. Also, ja.
Ja, ne, das ist halt so, ja, da werden Klischees halt überstrapaziert, nennen wir es mal so. Gut, aber das war wirklich, zur damaligen Zeit war das fast selbstverständlich, deswegen will ich das gar nicht zu hoch hängen. Guckt man das heute.
Aber sind wir mal ehrlich, du druckst jetzt gerade ein bisschen rum. Dieser Film ist sowohl rassistisch als auch frauenfeindlich. So, ist einfach
so. Das ist so, ja.
So. Also spätestens, wenn dann irgendwie dieser Oberst Bockner dann irgendwie den, ja, ihr kommt aus Afrika, ihr seid alles keine Menschen und Unterwesen und also der haut ja nur solche Dinge raus, wo ich dachte, uff. Und ja, dann sehe ich die Darstellung der Afrikaner und denke mir, ah ja, ihr wollt aber das auch gar nicht ändern, dass das irgendwie auch ein zivilisiertes Volk sein. Nee, das sind dann irgendwelche Leute, die Knochen um sich tragen und eben dieses Kannibalenvolk, was wirklich auch so einen Kochtopf über dem Feuer hat, wo die beiden irgendwann drin landen.
Große Kochtopf.
Gut.
Ja, es hat so ein bisschen Mondo-Film-Vibes, aber in dumm. Also so ein albern. Genau.
Ja. Du hast natürlich vollkommen recht. Wir bewegen uns, also die Vorlage ist von 1913, glaube ich. Und der Film selber aus den 80ern, da hat man das nicht so hochgehangen. Ich sehe gerade, dass die Vorlage ist von 1885.
Genau, die ist noch älter. Ja, ja, ja. Hm.
Ja, ja. Und ja, okay. Aber es ist mir unangenehm aufgefallen, auch wenn Quatermain, glaube ich, in der ersten Szene, wenn er mit Sharon Stone zu sehen ist, so, ja, du bist ja nur eine Frau und du brauchst keine Angst haben hier und ja, okay, komm. Schwierig.
Schwierig. Also,
oder anders, es ist nicht gut gealtert. Es ist nicht gut gealtert, sagen wir es so.
Gut gealtert trifft es ganz gut. Also unter dem Aspekt darf man natürlich einige Filme nicht mehr sehen, habe ich auch schon mehrfach in dem Cast erwähnt, ist einfach so. Aber hier fällt es halt noch mal ein bisschen deutlicher auf. Aber man kann den Film sowieso nicht ernst nehmen. Also von daher würde ich dir auch nicht so ein großes Fass drüber aufmachen.
Ja, also spätestens am Ende, da habe ich irgendwie ein gewaltiges Problem bekommen, weil was ich eben, also gut, bei Indiana Jones hast du natürlich immer einen fantastischen Aspekt wie, was weiß ich, die Bundeslade, wenn die Geister da rauskommen und so, aber als dann hier auf einmal zum Schluss plötzlich ohne Vorwarnung Monster auftauchen, also eine riesige Spinne und irgend so ein Wasservieh, da habe ich auch noch gedacht, wie sind wir denn jetzt hier gelandet?
Super. Also einfach schnell mal noch so Riesenviecher ausgepackt. Das ist doch klasse.
Ja, ich glaube, die hatten die quasi irgendwo noch im Studio liegen und sagen, ja, sollen wir die auch noch benutzen? Ja, ja sicher, ja, komm, pack rein.
Ja, genau so wirkt das, aber wie bei Carlo, ich fand das auch eher charmant, weil dieser Film ist sowieso völlig random, weil da eh immer nur irgendwas aneinandergereiht wird, nichts hat Hand und Fuß, dann komm, dann hau doch wenigstens sowas noch raus.
Und das hat gepasst auch in der Höhle.
Also, und es hätte mich fast enttäuscht, wenn sowas nicht gekommen wäre.
Das war wunderbar. Und man hat ja sogar Jerry Goldsmith als Filmkomponist, das darf man nicht vergessen. Mhm. Der ist ja eine massive Größe. Na, also Sachen Filmmusik. Und der, ich finde, der hat einen tollen Abenteuerscore zu Quatermain noch komponiert, was den Film dann ja also noch eine gewisse Qualität zusteckt. Ja, finde ich zum Beispiel ich ganz cool. Also du hörst beim Main Theme von Quatermain, da hörst du richtig das Abenteuer raus. Also es ist echt, echt fein.
Das stimmt.
Ich finde auch den Score finde ich aber auch im ersten Teil noch gut eingesetzt. Auch das ändert
ja,
sich
da
im zweiten.
Da war es aber auch jemand auch anders und ich glaube, da war wegen die Tonmischung und der Schnitt und alles, keine Ahnung. Wahrscheinlich waren sie zugekifft, aber da reden wir drüber jetzt als nächstes, wenn wir zum zweiten kommen.
Das stimmt. Aber zur Musik muss ich auch sagen, ich habe den Film ja wirklich als Kind das letzte Mal gesehen, als das Menü von der Blu-ray lief und da kam ja schon dieses Soundtrack, ich hatte den sofort wieder im Kopf. Das spricht ja für die. So, das hat so Vibes gegeben.
Ja. Mit Sicherheit. Also ich verstehe das jetzt auch nicht gut. Wir hatten schon häufiger mal so ein bisschen die Razzies irgendwo mal erwähnt und sagten, ja gut, da kannst du auch alles nicht ernst nehmen, was da gemacht wird. Aber Jerry Goldsmith für die schlechteste Filmmusik dafür zu
nominieren. Ja, das ist Quatsch. Ja, das
ist Unsinn. Das passt da einfach nicht.
Kompletter Unsinn. Also das ist wirklich eine Frechheit fast schon.
Ja, habt ihr noch irgendwas zum Ersten?
Tja, ehrlich gesagt nicht wirklich. Also, weil du hast ja gesagt, zu Teil 2 hast du wenig im Kopf. Ich habe zu Teil 1 gar nicht so viel im Kopf, weil das für mich einfach so eine willkürliche Aneinanderfolge von Szenen ist. Da habe ich so ein paar im Kopf, aber mehr kann ich dazu auch nicht sagen. So, also ja, bis aufs Fazit wäre ich jetzt fertig.
Ich auch.
Carlo, brennt dir noch was auf der Seele?
Nee, also das kann man beim Fazit jetzt unterbringen.
Ja, dann hau mal rein.
Ja, also für mich war jetzt Quatermain, ich keine Ahnung, wie oft ich den jetzt schon in meinem Leben gesehen habe, wieder mal eine tolle Wiederentdeckung. Ich habe da wenig noch im Kopf gehabt und hatte da wirklich 95 Minuten durchaus Spaß. So richtig schöner Canon-Klassiker, der zählt für mich so richtig zu den Highlights dieser Produktionsfirma. Und ich finde den sehenswert. Vor allem, dass der so durchgehend actionreich ist, hat richtig Spaß gemacht. Der ist auf bestem Canon-Level. Also ich mag den. Ich gebe den 7 Quatermain-Hüte von 10. Finde ich absolut sehenswert, das Ding.
Ja. Okay, Jacko, wie ist bei dir?
Ich finde es schön, dass du die Hüte erwähnst, Kano, weil ich wollte gerade auch nochmal dieses, sag mal, Bandana ansprechen, was Quatermain an seinem Hut hat, dieses Leopardenfeldstreifen. Das war für mich auch so markant. Das sieht auch so schäbig aus und so billig irgendwie. Das wäre jetzt auch meine Punktewertung am Ende gewesen, Leopardenbandanas. Deswegen, schade, du hast es mir vorweggenommen. So, ich fand den Film, ja, ich fand ihn unterhaltsam. Am Ende des Tages. Er ist halt super kurzweilig, habe ich ja schon gesagt, weil dauernd irgendwas passiert. Ich habe natürlich so ein bisschen diesen Nostalgiefaktor, aber ich sehe das natürlich auch schon ganz klar, dass das jetzt kein richtig guter Film ist. Und im Vergleich mit Indiana Jones, das ist natürlich, ja, es ist kein Vergleich. Man kann sich, das ist für mich der typische Sonntag-Nachmittag-Film. Vielleicht man ist Samstag irgendwie noch auf die Kacke gehauen, hängt ein bisschen durch und dann macht man den um 13 Uhr, schmeißt man die Blu-ray rein und sagt, komm, irgendwas zum Angucken, was mich nicht langweilt, ist das okay. Aber ja, ein guter Film ist das nicht. Ich finde auch, dass Canon wesentlich bessere Filme gemacht hat. Also sogar auch wesentlich unterhaltsamere für mich, nur bessere. Trotzdem ist das solides Mittelmaß und da bin ich halt bei 5 Leoparden-Bandanas.
Ja, würde ich auch sagen. Also ich habe jetzt keinen nostalgischen Blick da drauf. Ich habe sie jetzt das erste Mal gesehen. Und wie ich vorhin auch schon mal im Cast sagte, ich finde, das ist alles so, ja, eben so alles so mittelgut. So, das tut auf der einen Seite nicht weh. Du weißt natürlich bei manchen Dingen, warum es so gemacht worden ist oder warum das alles ein bisschen billiger aussieht als in anderen Produktionen. Er ist nicht langweilig, er ist aber latent rassistisch. Und ich hätte die Monster nicht gebraucht. Ich fand die total deplatziert. Am Ende, glaube ich, bin ich auch einfach bei 5 von 10 Hüten mit Leoparden-Bandanas. Ich fasse das doch einfach zusammen. Kannst du dir geben. Also irgendwie, ich glaube, wenn ich den als Kröte gesehen hätte, ja, geil. Und Jacko, ich glaube, du hast vollkommen recht. Ein verkaterter Sonntag zu Hause, wenn du dich in so eine Calzone-Pizza einwickeln möchtest, genau. Dann kannst du den locker laufen lassen. Locker.
Ja, da tut er nicht, weh, da unterhält er dich irgendwie und du denkst dir, oh mein Gott, 100 Minuten sind irgendwie schnell rum, ja, war gut.
Aber ich würde schon sagen, du musst ihn so ein bisschen, wenn du ihn als ernstzunehmenden Film siehst, wird schwierig. Also du musst schon wissen, okay,
nein.
Wir haben hier einfach eine Fehlbesetzung mit Richard Chamberlain. Wir haben hier, das ist alles nicht so ganz geil. Und dann kannst du auf jeden Fall damit Spaß haben. Und ich schließe sogar nicht mal aus, dass bei einer Zweitsichtung der Film bei mir sogar etwas besser abschneiden würde.
Du, ich könnte dir aus dem Stehgreif, also mindestens 10, wenn nicht sogar 15, nur Canon-Filme nennen, die ich besser finde. Und sogar in der Position, hau die Sonntagnachmittag rein. So, trotzdem ist der nicht scheiße.
Ja. Dann gucken wir doch mal, ob das auch für Teil 2 zutrifft. Quatermain 2, auf der Suche nach der geheimnisvollen Stadt. Und weil wir es gerade vergessen haben, den Inhalt vorzulesen, würde ich euch doch jetzt mal kurz bitten, den Inhalt von Teil 2 zu
lesen. Ja, stimmt.
Na gut.
Ja. So, ist jetzt mein Part.
Ja,
so. Okay, also. Kein Abenteuer ist ihm zu gefährlich. Keine Frau zu schön. Naja, gut. Übrigens, Fun Fact, Richard Chamberlain war schwul, aber das wusste man damals noch nicht. So, also, mit Mut und...
Der redet überhaupt mit gar keiner anderen Frau, außer mit Sharon Stone in den ganzen Filmen. Warum steht denn da, keine Frau ist zu schön?
Es stimmt eigentlich. Naja. Es gibt auch keine Frau außer Sharon Stone. Aber gut, gibt schlechtere Wahlen, wenn du nur eine Frau hast. Aber egal, ich war
mit der Zergabe.
Mit Mut und viel Draufgängertum stellt sich der zollkühne Jäger jeder Aufgabe. Gemeinsam mit seiner Freundin Jessie macht er sich auf, um im tiefsten Dschungel Afrikas nach seinem Bruder zu suchen, der seit einer Expedition in die sagenumwobene goldene Stadt als verschollen gilt. Als die beiden gemeinsam mit dem zwielichtigen Abenteurer Zwama unterwegs ins innere Afrika sind, werden sie von kriegerischen Maasai überfallen. In einer waghalsigen Flucht kann das unglückliche Trio entkommen und steht plötzlich vor den Toren der versunkenen Stadt aus Gold. Dort erwartet sie ein Strudel wilder Ereignisse, der sie in eine tödliche Tiefe zu reißen droht. Quatermain muss allen zeigen, was er so drauf hat.
Hm. Ja, auch da gehe ich davon aus, ihr habt die auch früher schon mal gesehen?
Ja, ja klar. Im gleichen Zuge wie der ersten Teil.
Okay, also würde sich das dann da einfach wiederholen, sag ich mal.
Genau.
dann sprechen wir über den Film. Budget diesmal 13 Millionen und die einzige Angabe, die ich über den Boxoffice gefunden habe, war 3,8 Millionen, allerdings auf dem US-Markt. Ich vermute mal, beide Teile werden in der Videothek und auch im Fernsehen noch genug eingespielt haben, dass man die im Nachhinein betrachtet wahrscheinlich eher als kommerziellen Erfolg ansehen kann.
Ich denke mal, auf VHS ist der schon gut gelaufen. Das kann ich mir zu der Zeit sehr gut vorstellen, ja.
Das glaube ich auch. Wir haben wieder Richard Chamberlain, wir haben wieder Sharon Stone dabei und neu im Cast James Earl Jones.
Und Henry Silver. Nichts vergessen.
Und Henry Silver.
Der großartige Henry Silver, ich finde hier in einer fantastischen Rolle. Also ohne Scheiß.
Wer war er denn nochmal?
Der Hohepriester, mein Gott.
Ja. Ach ja, stimmt.
Ja, Henry Silver, Bad Guy in sämtlichen Italo-Filmen der 70er Jahre, den es dahin verschlagen hat. Jetzt durfte er doch mal sein Canon-Comeback geben und ich fand ihn großartig in der Rolle. Da greife ich schon mal vorweg. Highlight des Films, Henry Silver.
Ja, also aus meiner Sicht hat der Film aber auch sehr wenig Highlights. Deswegen bin ich da, glaube ich, auf deiner Seite. Ich werde einfach mal meine bescheidene Meinung mal raushauen. Ich fand den zweiten ziemlich lahm. Ich kann mich bis sie in diese Stadt reinkommen, kann ich mich an keine Action-Szene mehr erinnern. Sind irgendwie alle weg? Gab es da überhaupt welche?
Ja, gab es.
Irgendwann sind die da in den Victoria-Fällen, das weiß ich noch. Ja, ja. Das war's dann auch. Also.
Ja, die Bootsfahrt, die du da meinst, das ist, glaube ich, das Äquivalent zum ersten Teil mit dem Flugzeug. Das war nämlich eine in Anführungsstrichen spektakuläre Action-Szene, die furchtbar scheiße aussah. Also, das war halt so ein Action-Highlight. Und es gab auch einen Monster-Fight zwischendurch. Der war auch sehr schäbig. Da kam nämlich auch noch ein Monster. Vergessen?
Monster?
Ja, so
ja komplett.
Wie die Tremors aus der Augsburger Puppenkiste.
Also, ach, ja, sicher. Doch.
Das war auch sehr schäbig. Aber du hast recht, mit Action hält sich der Film sehr zurück im Vergleich zum ersten Teil.
Ja, genau. Kann ich nur sagen, ebenfalls. Also der Schwung vom ersten Teil, der fehlt hier, aber hat trotzdem noch zwischendurch dann immer mal so aufblitzende Highlights, finde ich, der zweite.
Finde ich auch. Ich würde auch so weit gehen, ich finde den nicht schlechter als den ersten Teil. Aber aus anderen Gründen. Aber Kühne darf erstmal erzählen, warum er den nicht so gut findet.
Zähle.
Also die versuchen jetzt ja eben eine Story reinzubringen. Das machen sie besser als im ersten. Also rein
absolut.
Vom Storytelling her ist der zweite auf jeden Fall angenehmer zu gucken. Aber eben, was du auch sagtest, das Tempo wird dabei einfach vergessen. Und selbst wenn die dann später in der Stadt selber sind, das ist alles auch so. Nee, also mir fehlt's komplett an Tempo. Da ist irgendwie, die Actionsequenzen sind nicht so gut und mir gefällt's auch nicht so gut, dass die. Ach ja, natürlich ist es weiter ein Abenteuerfilm, aber ich habe zum Schluss so ein bisschen das Gefühl, die wollen in so einen Historienschwertfilm rein, wenn dann die Stadt dann da angegriffen wird und Quatermain muss dann die Belagerung da leiten und sowas. Und ich dachte mir, nee, das passt jetzt nicht. Ich will das nicht. Also ich möchte ihn als Abenteurer sehen, wie er irgendwelche Abenteurersachen erlebt, aber das war für mich komplett deplatziert und hatte mich doch ziemlich gelangweilt, muss ich sagen. Also da mir fehlte einfach dieser Schwung dabei, den ich beim ersten wirklich noch ganz gut fand, war es hier so, ja, okay. Ich glaube, er ist besser produziert. Ich glaube, das hat alles ein bisschen mehr Hand und Fuß, was ich da sehe. Das muss ich dem Film auch anerkennen. Aber an sich, Richard Chamberlain weiß immer noch nicht, wo er ist.
Na, definitiv nicht.
James, also der Rassismus ist weiterhin da.
Also James Earl Jones als der axtschwingende Neger, sag ich mal. Das wirkt halt auch schon sehr. Ja, aber ich muss sagen, James Earl Jones ist trotzdem ein Gewinn für den Film. Ich finde ihn so als Charakter eigentlich ganz cool, obwohl es wirklich sehr rassistisch ist.
Ja, aber er macht das Beste draus.
Ja, ist halt James Earl Jones so. Ne? Der hat selbst der Exorzist 2 ein bisschen aufgewertet, obwohl er da im Leopardenkostüm rumgelaufen ist. Ne? Der ist halt cool, der Typ. So.
Also ihr dürft mir jetzt gerne erklären, warum ich falsch liege.
Nicht falsch. Anderer Blickwinkel, würde ich sagen. Weil du sagst ja, dir fehlt ein bisschen die Action. So, das kann ich nachvollziehen, weil das ist natürlich mindestens um 50% runtergeschraubt, was hier in Action passiert. Aber wie du schon sagst, der erzählt ein bisschen mehr eine Geschichte. Die ist jetzt auch nicht geil. So, das ist natürlich auch nur nach 15 irgendwoher. Trotzdem, der erste hat mich halt irgendwann total darin verloren, weil der immer nur draufballert und ich gar nicht mehr weiß, wer sind die eigentlich, was machen die eigentlich, was passiert da gerade. Hier fand ich das echt angenehmer zu gucken. Also dieses etwas gemäßigtere Tempo, und es gibt ja auch Action-Szenen. So, und das steigert sich ja auch. Das fand ich, war für mich mehr ein klassischer Abenteuerfilm als einfach nur so ein Spektakel. Das fand ich irgendwie angenehmer zu gucken. Ich weiß aber auch, was dein Problem damit ist, wenn du den erst als Maßstab nimmst. Aber trotzdem, für mich hat das ganz gut funktioniert. Ich fand James Earl Jones als Sidekick ganz cool. Halt, wie gesagt, dieses Rassistische das kann man nicht ausklammern, aber trotzdem, der Typ macht das Beste draus. Und wie gesagt, habe ich ja schon gesagt, Henry Silver am Ende, als dieser Antagonist, der am Ende noch so ein bisschen aus dem Hut gezaubert wird, den finde ich mega geil. Das ist halt so völlig übertrieben, so cartoonesk. Das ist wie so James Bond-Bösewicht im Dschungel. Ja. Oder so ein Batman-Bösewicht oder so. So völlig over the top. Und da ist Henry Silver einfach die perfekte Wahl für. Ne, der hat ja auch schon, der hat in den 50ern, 60ern schon so einen USB-Krimi-Film mitgespielt, da kannte kein Mensch. Dann ist er nach Italien rüber, hat dann so in Policicetti mitgespielt, wo er immer so diesen kompletten Oberpsycho gespielt hat. Da ist er halt komplett durch die Decke gegangen und jetzt da darf er bei Cannon nochmal so seine paar Rentendollar verdienen. Das macht er halt geil. Und dieser Film war für mich auch wirklich so dieses Gegenstück zu Indiana Jones und Tempel des Todes. Ne? Also der erste Film war so Jäger des verlorenen Schatzes, weil die halt auch den Schatz gejagt haben. Und hier ist das Original-Tempel des Todes. Halt wieder so einen verrückten Sektenführer im Prinzip, der die Leute in Gold taucht. Das ist irgendwie cool. Ist also total abgekupfert. Ich mochte das. Also mich hat er gerade in der zweiten Hälfte total abgeholt.
Das fand ich auch völlig absurd wieder mit den Menschen in Gold tauchen und diese Untergrund-Tempelkulisse mit dieser Gold-Lava, sage ich mal. Und das schaut.
Wo die Leute reinfallen und explodieren, was mein Highlight war. Immer wenn die da reinfallen, das Gold sind, die explodiert.
Ja.
Ja, aber das ist doch wirklich wie ein Tempel des Todes. Das ist also ein bisschen very over the top. Aber ich liebe ja auch Tempel des Todes. Ich finde den ja sogar besser als Jäger des verlorenen Schatzes.
Tempel des Todes ist mein Liebling.
So, weil das so wild ist. Meiner auch.
Mein Liebling.
Meiner auch. Und der ist so underrated. Ich finde den. Meiner auch. Ich finde den grandios, weil der Alter so ein bisschen sehr rough ist und so ein bisschen trashy, aber auf so eine grandiose Art und Weise. Und das finde ich hier, die zweite Hälfte gewinnt ja auch dazu.
Natürlich liegt dir falsch. Selbstverständlich ist der erste Indiana Jones der beste, aber nun gut.
Ja.
Manche behaupten, der dritte wäre dabei.
Nein, ich glaube, wenn du über die ersten drei... Ich glaube, wenn du über die ersten drei Indiana Jones sprichst, dann ist man so, das ist so wie die Frage, findet man Alien 1 oder Alien 2 am besten oder so.
Das stimmt,
ist einfach vollkommen egal. Es ist so ein bisschen die Ausrichtung, was einem dann ein bisschen mehr gefällt oder sowas. Ich glaube, das ist, glaube ich, seltenst ein Streitpunkt.
Das stimmt. Aber Tempel des Todes wird oft so in der Original-Indie-Trilogie immer so als das Stiefkind behandelt. Und das ist mein Lieblingsfilm von den Original-Dreien.
Meine auch.
Na, aber zurück zu Quartermain.
Ja, genau.
Ich würde lieber über Indie sprechen, wenn ich ehrlich bin.
Ja, dürfen wir jetzt nicht.
Ja, das stimmt. Ja, also, wie gesagt, es ist mir dann alles wieder ein bisschen zu einfach gelöst, zu billig gelöst. Also ich habe zum Beispiel nicht verstanden, dann er sprengt ja diesen einen Tisch dann da in die Luft und jetzt ist er quasi dann gottgleich. Und das soll er jetzt mit einem anderen Tisch nochmal machen. Und dann machen die da so riesen Bohai drum, obwohl der Umslo Pogas, also James Earl Jones, den scheinbar mit einer Axt komplett einfach kaputt machen kann. So, ist er jetzt übermächtig, ist er das nicht? Ich habe keine Ahnung. So, das wird jetzt einfach gesagt, ja, das geht. Ja, okay, dann geht das jetzt. Ich habe auch in dem Film nicht mitgekriegt, warum plötzlich, also es wird irgendwie am Anfang des Films gesagt, dass es die so ein Hemd haben, was eben Messerstiche und Speerwürfe und sowas abschwächen kann, wie so eine Art Kettenhemd oder so. Aber plötzlich hat am Ende jeder eins, obwohl der Typ nur sagte, ja, ich habe nur drei zum Verkauf. So, das ist dann einfach so. Also in Teil 2 muss ich mich einfach damit abfinden, ja, nee, ist auch vollkommen egal, ist jetzt so, Ende.
Ja,
okay. Und das hat mich ein bisschen genervt, muss ich sagen.
Ja, aber das war in Teil 1 auch so. Da musst du dich halt auch mit irgendwas abfinden, was halt auch nicht erklärt wird. Das ist, ja, da hast du recht, aber das ist das jetzt besser oder schlechter? Weiß ich nicht.
Ja, das ist halt auch der Zweite. Der Zweite ist meiner Meinung nach, da merkst du nochmal richtig, auch wenn er langsamer inszeniert ist, dass das eigentlich auch so runtergehudeltes Ding Auftragsarbeit ist. Ma, machen wir nochmal einen Quartermain. Einen zweiten, der erste war ja wohl relativ erfolgreich für uns, denke ich. Dann machen wir jetzt einen zweiten. So. Und dann ist das Ding da einfach und das wird einfach so schnell wie möglich runtergekurbelt.
Die wurden ja sogar parallel gedreht teilweise. Also die haben teilweise Teil 2 schon parallel mit dem ersten gedreht. Also die wussten schon, wir machen daraus zwei Filme.
Ja.
Also es war schon ein bisschen kalkuliert ins Blaue hinein. Und ich habe gelesen, die wollten sogar einen dritten machen, aber dazu ist es halt nicht mehr gekommen, weil ja, so Over the Top und Superman 4 haben, glaube ich, zu viel Geld gekostet.
Also nochmal, ich muss ja wirklich anerkennen, dass man hier versucht hat, das Ganze ein bisschen größer aufzuziehen. Obwohl der Film eben, ja gut, er war ja nur marginal teurer. Aber die versuchen das Ganze ja ein bisschen größer zu machen. Ich glaube, dass sie so ein bisschen aus dem Fehler vom ersten Teil gelernt haben. Wobei ich das jetzt auch nicht mehr verifizieren kann, wenn du sagst, dass die teilweise parallel gedreht worden sind. Ich glaube, ich verstehe auch, warum man den Film vielleicht genauso mag oder vielleicht sogar ein bisschen mehr mag als den ersten. Ja, aber überzeugt mich nicht. Wie gesagt, ich finde den absolut vergessenswert und ich vermute mal, dass ich wirklich in einer Woche alles aus dem zweiten Teil vergessen habe, wirklich alles.
Ich finde ja wirklich, gerade an die zweite Hälfte werde ich mich hier deutlich mehr erinnern, als glaube ich an alles aus dem ersten Teil. Aber ich verstehe auch deine Seite. Aber ich finde, da wird nochmal so ein bisschen so dieser Over-the-Top-Abenteuer-Aspekt ein bisschen mehr rausgekitzelt. Dieses Freakige, dieses, ja, das sagt mir ein bisschen mehr zu. Und was ich ja vorhin auch schon andeutet, ich finde, Sharon Stone ist in diesem Teil nochmal deutlich besser als im ersten. Sie hat irgendwie gefühlt einen größeren Part, der ist interessanter. Und noch mehr sticht sie raus als eigentlich der wichtigere Star bei Richard Champion. Der ist wieder langweilig wie die Sportzocken von letzter Woche. Aber Sharon Stone ist hier wirklich.
Aber interessant, dass du es sagst, ne? Also wenn man so nach den Aussagen der Beteiligten in den Dokumentationen geht und auch auf der Blu-ray ist ein halbstündiges Interview mit dem Regisseur vom zweiten drauf. Der lässt ja auch kein gutes Haar an ihr, ne? Also die muss ja bei beiden Filmen sich ja unmöglich verhalten haben am Set, allen gegenüber.
Naja, also Sharon Stone gilt ja als, die ist, glaube ich, hochintelligent, eine sehr hohe IQ, die ist wahrscheinlich auch nicht so einfach, gerade wenn sie dann solche Filme drehen muss. So. Und wer ist der Regisseur von Teil 2? Gary, wie heißt er? Ich habe keine Ahnung, habe ich schon wieder vergessen. Wer ist denn der Typ? Also du hast beim ersten Teil zumindest noch Jay Lee Thompson, der war mal wer. So, wer ist denn der? So, was hat denn der dazu rumzuscheißen? Sharon Stone ist halt ein Megastar geworden. Und ich finde, das sieht man hier schon. Die sticht wirklich raus.
Ja, bin ich voll auf deiner Seite. Sie hat auf jeden Fall, sie spielt besser. Gut, Richard Chamberlain glaubt immer noch, der ist bei Bugs Bunny und Co.
Ja.
Das ist immer noch scheiße. Aber sie, aber Carlo, haben die Gesänge gesagt, was Sharon Stone da gemacht hat, warum sie sich so unhöflich verhalten hat oder
sich, wie sich das wie gezeigt die hat? Königin aufgeführt hat, wohl ja Sachen am Set erzählt, die nicht der Wahrheit entsprachen und hat immer Sonderbehandlungen gewünscht. Und ich meine mich zu erinnern, in der Doku, die in der Box mit drin ist, die 107-minütige.
Electric Boogaloo.
Genau die. So. Da kommt drin vor, dass erzählt wird, dass die ja dann immer in ihrem Wohnwagen oder was, dass die da eine Badewanne wollte, in der so richtig feines Badewasser mit Öl immer eingelassen werden musste. Und wohl Mitarbeiter, die sich darum gekümmert haben, die waren so angepisst von Sharon Stone, dass sie ihr dann auch ins Badewasser gepisst haben. Um es mal so auszudrücken. Ja, ich meine, mich an diese Anekdote erinnern zu können, als Rache für ihr Verhalten allen gegenüber.
Naja, ich glaube, das ist so Filmset-Sachen, die gibt's überall. Frag mal Leute, wie es bei Manta Manta 2 war oder so. Also von daher, ja.
Okay, stopp. Jetzt interessiert mich, was bei Manta Manta 2 war.
Wie, das hast du nicht gehört? Da ging es doch darum, Till Schweiger, der sich am Set komplett daneben benommen hat, dauernd besoffen war. So, das ging doch.
Achso, ich dachte, das wäre auf mehreren Filmsets gewesen. Ich wusste jetzt gar nicht, dass es nur bei Manta Manta 2
war. Nein, es war bei mehreren, aber Manta Manta 2 war jetzt gerade so ein aktuelles Beispiel, dass das da auch massiv war. Ne?
Ja. aber scheinbar, also ich behaupte jetzt mal, und ich finde, das sieht man auch sehr, sehr schön in dieser Quartermain-Box, wenn du sie ausklappst, hast du ein riesiges Porträt von Sharon Stone, wie sie sich da auf irgendeinem Stein räkelt. Ich sehe aber kein Bild von Richard Chamberlain. Also ich glaube jetzt so im Nachhinein betrachtet, ist schon, glaube ich, Sharon Stone der größte Star, der da irgendwie dann aus dieser ganzen Sache rausgegangen ist.
Na, auf jeden Fall.
Ja klar, die hat...
Ja, James Earl Jones, ja okay.
Klar, aber Sharon Stone hat durch die Filme gewonnen. Also, ne, Richard Chamberlain ist dadurch nicht größer geworden. James Earl Jones ist halt James Earl Jones. So, ne? Aber Sharon Stone ist dadurch ja elevated worden. Also, die hat danach noch, was hat die gemacht? Police Academy 4, gut. Hm. Aber das war so ein Sprungbrett für die. Für die anderen war es kein Sprungbrett. Für die anderen war es eher so, ja, ein Schritt nach unten. Ja, Paycheck und Schritt nach unten eindeutig. Ne? Da bist du halt irgendwo gelandet. Für Sharon Stone war es eher der Sprung nach...
Da gibt es auch noch eine schöne Anekdote von der Doku oder beziehungsweise vom Bonusmaterial der Blu-ray. Es wäre ja gar nicht Sharon Stone geworden, die da hätte mitspielen sollen. Das war Fehler, weil die Canon-Jungs wollten die Stone. Keiner hat gewusst, wen meinen sie denn? Meinen sie jetzt die Sharon Stone wahrscheinlich? Und deswegen ist Sharon Stone.
Stimmt, das habe ich auch gesehen. Worden, ja.
Aber tatsächlich war es aber so, dass sie Kathleen Turner gemeint haben. Die wollten die Dame aus Romantic Stone, wie er ja im englischen Original heißt.
Aus den Stone-Filmen, genau.
Die konnten nicht sagen, wie die heißt. Also die haben gesagt, die wollen das Mädel Stone. Das Stone-Mädel wollen sie haben. Aber wer war denn die jetzt? Ja, also alle Sharon Stone. Und deswegen ist die angefragt worden. Und die müssen wohl auch recht getobt haben, wie dann immer die Endschnittfassungen ihnen vorgelegt wurden in Los Angeles. Das ist doch die falsche Schauspielerin, die wollten wir doch gar nicht. Weil die haben ja nie offensichtlich groß sich an den Sets dort blicken lassen. Die haben 100 Filme gleichzeitig drehen lassen und haben dann nur praktisch das Ergebnis abgenommen. Also.
Ja, aber ist auch geil, ne? Du drehst so einen Film, das ist ja auch so ein Prestige-Projekt wahrscheinlich gewesen, ne? Du willst so Indiana Jones Rip-Off machen, steckst da relativ viel rein und du guckst dann erst die Endfassung, wenn das fertig gedreht ist und langsam, du hast die falsche Frau gecastet. Das ist ja auch geil.
Ja, also das muss da ziemlich zugegangen sein, wenn man den Aussagen sämtlicher Beteiligten Glauben schenken mag. Also diese Canon-Zeit war wohl für jeden Einzelnen ziemlich turbulent.
Ja, aber ganz ehrlich, gute Wahl. Also wäre Kathleen Turner jetzt besser in diesem Film gewesen? Ich glaube nicht. Und gerade weil sie ja vorher diese anderen beiden Filme gedreht hat, das hätte ja sehr chemisch gewirkt, wenn sie dann 2 Jahre oder 3 Jahre später dann in dem Film mitspielt. Das wäre auch für ihre Karriere, glaube ich,
nicht naja, so. Ich glaube auch nicht, ob das macht da keinen großen Unterschied. Sharon Stone passt schon da drin, also.
Ja, die passt gut, die passt gut. Das ist so,
ein
ist so ein frisches Gesicht irgendwie, aber auch ein Gesicht, wie gesagt, das Potenzial hat, wo du denkst, ja, die ist nett, die behalten wir im Auge. So, über den Punkt war Kerstin Turner halt schon lange raus.
Ja.
Ja. Habt ihr da irgendwas?
Nein.
ich kann ja mal gucken, was ich hier noch so notiert habe. Ich glaube, ehrlich gesagt, nicht.
Weil ich merke, wir kommen immer mehr in den Canon Talk rein. Und ich glaube, wir verlieren tatsächlich diesen Film aus den Augen, weil er eben aber auch nicht viel bietet. Ich meine, es ist, glaube ich, alles damit gesagt, es ist ein passables Rip-Off zu Indiana Jones. So.
Ja, damit werden wir. Aber wir haben ein Fazit im Prinzip, ne? Dann mach doch dein Fazit jetzt mal.
Wir können dem ja nicht böse sein, weil die einfach viel weniger Geld zur Verfügung hatten als jetzt beispielsweise die Indie-Produktion, ne? Und ja, mir gefällt der zweite nicht mehr so gut. Ich finde den etwas langatmiger. Und ich finde, so ein Film darf nicht langatmig sein. So von Canon bin ich eigentlich gewohnt, okay, hier gibt's einfach die ganze Zeit auf die Fresse. So. Und das hat mich ein bisschen gestört. Ich sehe aber noch, was die wollten. Ich sehe, was sie machen, was sie da gemacht haben. Und ich würde dem noch 4 von 10 Billig-Tremor-Würmer dann geben. Aber das war's dann auch. Also im Vergleich zu Teil 1 finde ich den zweiten etwas schlechter. Carlo, was
sagst du? Ja, also ich finde ihn auch schlechter als den ersten, geht ein wenig behäbiger vonstatten, hat aber durchaus seine Momente und ich finde ihn dadurch eigentlich nur leicht schlechter als den Vorgänger und gebe ihm noch 6 von 10 Goldjungen.
Ja, dann breche ich mal ein bisschen mit dem Trend und sage, ich finde die gleichwertig. Aber aus verschiedenen Gründen. Der erste ist halt deutlich rasanter. Der ballert halt mehr raus. Hier natürlich, der hat weniger Action-Szenen. Und es gibt auch ein paar sehr schäbige Momente. Diese Bootsfahrt finde ich sehr vergleichbar mit der Flugzeugszene. Das sieht einfach super scheiße aus. Dann gibt's ja halt diese Gummiwürmer. Das ist halt auch nicht geil. Aber ich finde...
Die habe ich komplett verdrängt. Einfach weg.
Das ist schon erstaunlich, weil ich finde, die stechen raus so scheiße, wie die aussehen. aber du hast halt James Earl Jones und Henry Silver. Ich finde, die beiden sind echt der Mehrgewinn. Henry Silver ist sowieso on top. Ich finde, dass die zweite Hälfte ist tatsächlich sogar relativ gut unter so einem trashigen Faktor. Das hat mich sehr unterhalten. Und also so als Indiana Jones auf Wish bestellt, ist das irgendwie passabel, genau wie der erste. Der erste hat mich sogar ein bisschen überfordert, weil da fand ich, das ist so ein Geballer an irgendwelchen Szenen. Das war irgendwann wie so ein TikTok-Video. Also wie so 50 TikTok-Videos aneinander, wo immer irgendwas ist und dann wieder das nächste. Und es hat gar keinen Zusammenhang. Hier hatte ich irgendwie einen Zusammenhang. Und das hilft mir so ein bisschen, mich da durchzuwursteln. Ich fand's passabel. Ich würde dem auch 5 goldenen Menschenopfern geben, ist auch ein Film, den kann man wirklich nur irgendwie entweder spät nachts um 3 oder Sonntag nachmittags um 1 gucken. So, das ist genau die Zeit, wo man sich so einen Film anschauen sollte. Dafür ist es aber okay. Also, ja. Guckbar irgendwie auch mit einem nostalgischen Wert. Nichts Besonderes, aber ich habe auch schon viel, viel Schlechteres gesehen. Aber auch schon deutlich viel Besseres.
Ja. Ich glaube, bei unserer nächsten Aufnahme werden wir ganz, ganz viel Schlechteres sehen, als das, was wir...
Das glaubst du nicht nur, das ist eine Tatsache. Das sage ich sogar schon mal jetzt. Da wird nicht ein Film, wird nicht einer, wir werden da viele gucken, wird nicht ansatzweise an beide dieser Filme rankommen.
Ja, so weit gehe ich nicht. Ich schon. Ein oder zwei Teile, die mag ich schon. Wir nehmen uns für nächstes Mal ein Mammutprojekt vor, haben nur noch nicht entschieden, ob wir das in einer Ausgabe oder in zwei Ausgaben verarbeiten werden. Denn der liebe Carlo wollte unbedingt mal über Resident Evil sprechen und dafür hasse ich Carlo. Was ist deine Verteidigung, Carlo?
Dass die durchaus bei einer Wiederentdeckung dazugewinnen werden. Schaut's euch an. Schaut euch
das ist eine meine, glatte Lüge. Das
manche ist, werden nein, das werden tatsächlich euch nochmal umstimmen. Wahrscheinlich, vermutlich. Andere wiederum
bleiben schlecht. Wir halten das jetzt hier fest und ich verspreche auf die Hand, ihr habt es alle gehört. Also da werde ich ganz ehrlich sein, wenn ich nur einen Film davon aufwerte zu meiner jetzigen Wertung und ich habe die alle letztes Jahr zufällig nochmal gesehen, dann, ich weiß, was ich mache, dann fahre ich mit dir in Urlaub oder so, ich weiß es nicht, aber es wird nicht passieren. Also, dann werde ich mein nächstes Kind nach dir benennen. Mein nächstes Kind wird Carlo heißen. So.
Können wir gerne so machen.
Ich frage mich jetzt schon, was passiert, wenn Jack auf einmal dann bei uns in die interne Gruppe reinschreibt. Oh Gott.
Der kleine Carlo ist auf dem Weg. Und es wird ein Mädchen.
Ja, ihr werdet sehen, ob wir da eben eine gewaltige Riesenepisode draus machen oder ob wir das aufteilen. Wir wissen es, wie gesagt, selber noch nicht. Fest steht nur, es wird definitiv die Resident Evil-Reihe werden. Ich bedanke mich bei euch allen fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mal wieder. Kommentiert gerne auf Spotify, lasst uns gerne ein Like da, bewertet uns mit 5 Sternen. Tut uns doch einfach den Gefallen, damit wir besser gefunden werden. Es hat mir mit euch beiden sehr, sehr viel Spaß gemacht, hat Bock gemacht, die Filme auch das erste Mal zu sehen. Ich bin nicht böse drum, diese Lücke jetzt auch mal geschlossen zu haben. Sage bis zum nächsten Mal, bedanke mich fürs Zuhören. Dann darf Carlo sich verabschieden und die letzten Worte gebühren dem lieben Jacko.
Ja, also ich war auch wieder voller Freude, mit euch über diese beiden kleinen Canon-Perlen zu sprechen. Hoffe, dass unsere Zuhörer jetzt auch mal wieder Lust bekommen, mal in den Archiven von Canon zu kramen. Und bedanke mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ja, dem schließe ich mich an. Vielen Dank an euch beide. Vielen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich das hier bis zum Ende angetan haben. Auch mein Appell, guckt euch mal mehr Canon-Filme an, denn da sind wirklich richtig gute Dinger dabei. Und auch deutlich bessere als die beiden, die wir heute besprochen haben. Aber auch die kann man sich mal anschauen. Es geht wirklich schlechter. Und von daher bis zum nächsten Mal. Und vielleicht reden wir dann ja über mein nächstes Kind, was Carlo heißt, warum auch immer.
So.
So, liebe Leute, das war der Trashcast bei Movie Break. Bei Movie Break. Bei Movie Break. Nächsten Mal.